SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Heute mit Cordula Stratmann. Komikerin, Familientherapeutin und Buchautorin. Und wir unterhalten uns unter anderem über ihr Buch »Wo war ich stehen geblieben? Grübeleien und Geistesblitze«. Und darin denkt sie über das Leben nach. Und das wollen wir heute auch ein bisschen mit ihr machen. Hallo Frau Stratmann, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Jäger, hallo. Hallo liebes Saarland.
Sie sind zum ersten Mal im Saarland, kann man kaum glauben.
Ja, ich bin das erste Mal im Saarland und hatte einen so tollen Abend mit den Saarländerinnen und den Saarländern. Ich bin schockverliebt.
Das
ich spreche
uns.
Auch für meinen Freund Michel Abdoulaye, mit dem ich zusammen auf der Bühne war.
Das freut uns und überrascht uns aber auch nicht wirklich.
Sie wissen, dass Sie ein nettes Völkchen sind.
Absolut.
Ja, das ist schön.
Aber haben Sie schon mal drüber nachgedacht, warum es so lange gedauert hat, bis Sie ins Saarland gekommen sind?
Herr Jäger, Deutschland ist so groß, so vielfältig, hat so viel zu bieten. Das Rheinland hält einen dauernd fest mit. Wir sind die Lustigsten. Bleibt doch hier. Wir sind die Lustigsten. Und dann muss man wieder ins Ausland. Dann muss man wieder dahin. Ich bereue es, dass ich in meinen vielen Jahrzehnten, die ich angesammelt habe, bis jetzt noch nicht ins Saarland gekommen bin. Aber das ändert sich ja gerade.
Hauptsache, Sie sind jetzt da.
Ja, ich bin da. Und wie?
In Ihrem neuen Buch, wo war ich stehen geblieben, denken Sie so ein bisschen über das Leben nach. Sind Sie jemand, der gerne grübelt und nachdenkt?
Also ich habe ja zwei Berufe, die zwingen mich zum viel Nachdenken. Also die Kreativarbeiter und Arbeiterinnen verbringen viel Lebenszeit damit, über Dinge nachzudenken oder sich was auszudenken oder so. Wir müssen ja immer den Menschen was bieten, wenn wir behaupten, wir könnten eine Bühne füllen. Und in meinem therapeutischen Beruf als Familientherapeutin habe ich eine Menge nachzudenken, auch während ich mit den Menschen da sitze, dann denken wir immer über das Leben nach, über deren konkretes Leben, was für Entscheidungen sie bisher getroffen haben und warum sie nicht weiterkommen oder sich unglücklich fühlen und so weiter. Mhm. Da ist viel Nachdenkliches drin.
Sie haben angeblich schon immer gerne gegrübelt. Ich habe irgendwo die Geschichte gelesen, dass es Ihnen als Kind so ging, wenn Sie am Fenster standen und die Straße davor beobachtet haben. Das hat eigentlich ausgereicht. Das war unterhaltsam genug für Sie.
Ja, kann ich mich eine ganze Weile mit über Wasser halten, mit einfach aus dem Fenster gucken. Also es ist ganz gut, wenn man so veranlagt ist wie ich. Ich brauche jetzt nicht so viel Suspense, den suche ich mir selber an der Straßenecke.
Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich mochte das auch. Einfach mal so den Gedanken nachhängen und gucken, was passiert. Über was denken Sie gerne nach, wenn Sie dann am Grübeln sind?
Ach, ich entscheide das gar nicht wirklich selber. Es vollzieht sich. Genau. Schon immer, sobald ein menschliches Wesen in mein Blickfeld gerät, denke ich über den nach. Dann denke ich, ach, guck mal. Ihr gefällt die und die Farbe scheinbar sehr gut. Hat sie dreimal an. Und so, und dann gucke ich mir so Menschen an, wie die sich so gestalten und gebärden und so. Und damit jetzt nicht als Urteil, ist die doof oder so, sondern das ist mehr so im Forscherstand. Ich sammle irgendwie so, ach, der Mensch, keine Ahnung. Das ist bei mir halt immer schon so.
Aber stresst dann auch nicht, wenn die Gedanken Fahrt aufnehmen, sich vielleicht auch so ein bisschen verheddern im Kopf?
Nein, ich verhedder mich jetzt nicht oft im Kopf. Aus dem einen folgt immer das andere. Ich habe permanent was zu tun da oben, aber ich stehe jetzt nicht wie eine verwirrte alte Frau am Bahnsteig und muss da weggeführt werden.
Den Eindruck machen Sie auch nicht. Aber worüber Sie auf alle Fälle viel nachgedacht haben, ist Ihr Vorname.
Ja, auch das darf man nicht überhöhen. Es ist mir einfach eingefallen, dass ich natürlich meinen Namen nicht mag. Was heißt natürlich? Also meine Mutter fand ihn ja sehr schön und mein Vater hatte auch nichts dagegen.
Aber warum mögen Sie ihn nicht?
Na, weil Cordula, ich wüsste jetzt nicht, also bis heute kann ich diesem Namen nicht wirklich was abgewinnen. Ich heiße jetzt so, es ist auch nicht dramatisch und wenn man im Leben gelernt hat, dass man sich grundsätzlich nicht so ernst nehmen soll, dann lebt man halt auch mit dieser Artikelbezeichnung, Cordula halt. Ist ja Wurst.
Sie schreiben in Ihrem wirklich schönen Buch, wo war ich stehen geblieben? Sie haben lange über Ihren Vornamen nachgedacht, bis Sie Ihre Mutter gefragt haben, wie Sie eigentlich gehießen hätten, wenn Sie als Junge auf die Welt gekommen wären.
Ja, und schon mag ich doch, Dankeschön, dass Sie mich gerade wieder dran erinnern. Ich hatte es gerade schon wieder vergessen. Ja, genau. Schon mag ich den Namen Cordula schon wieder sehr gerne, weil die Alternative wäre Eckhardt gewesen. Und das ist... Also das finde ich auch gigantisch schlimm.
Ja.
Meine Mutter war eine sehr geschmackssichere Frau. Ich habe da wirklich absolut kein Verständnis für. Und sie war bis zum Schluss uneinsichtig.
Wirklich?
Wenn ich sie auf dieser Ebene herausfordern wollte und gesagt habe, sag mal, was hast du dir denn dabei gedacht? Auch bei meinen Brüdern, ich nenne aus Spaß einfach die Namen jetzt nicht. Das habe ich jetzt so, das ist jetzt so eingeführt.
Meine Frau hat gesagt, frag, wie ihre Brüder heißen.
Nein, die nenne ich nicht, das müssen die selber machen. Aber wirklich, meine Mutter war eine gut aussehende Frau mit einem sehr guten Geschmack. Stil und Geschmack. Die hatte wirklich, die sah gut aus, bis zum Schluss. Hatte die eine gute Idee für... So ist schön. Und deswegen, ich kann das wirklich nicht begreifen, aber was für Namen die festgehangen ist.
Aber sie hatte ja dann offenbar bis zum Schluss auch eben Freude an ihrem Vornamen und den Namen ihrer Brüder. Hat sie ihnen aber mal erklärt, wie sie auf den Namen Cordula gekommen ist?
Also meine Mutter hatte dabei eine so freche Art des Schulterzuckens. Also die hat die Nachfrage gar nicht verstanden. Na, wir haben uns da einen Spaß draus gemacht. Also sie konnte nicht verstehen, dass ich bis zum Schluss diesen Namen nicht mochte. Und ich konnte nicht verstehen, dass sie diesen Namen bis zum Schluss, sie war wirklich fast schon trotzig. Sie hat gesagt, also Cordula ist und bleibt ein wunderschöner Name, jederzeit wieder.
Und in der Schule war es ein Problem? Nee, oder?
Nein, Problem nicht, aber ich hätte halt gern anders geheißen.
Wie hätten Sie gerne?
Ja, nee, da wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Man will ja dann immer, eigentlich will man so heißen wie all die anderen. Man möchte ja so gerne in der Menge versinken. Ja,
in ihrer Generation?
Sabine.
Susanne.
Ach, ja, wollen wir jetzt noch mehr auf meine Generation rumreiten? Wollen wir direkt auch wie älter werden ansprechen?
Das war aber später.
Kommt das auch noch?
Das kommt noch.
Ach du liebe Güte.
Hatten Sie oder haben Sie einen Spitznamen, einen Kosenamen?
Ja, alles Mögliche. Pff, was weiß ich, Cordi, Cordula, Kördelchen, Cordel. Ja, und als erwachsener Mensch heißt man dann halt Cordula. Ich würde jetzt auf was anderes auch nicht wirklich hören.
Cordi wird nicht funktionieren mehr.
Nee, das ist vorbei.
Sie haben auch über Selbstgespräche viel nachgedacht. Die empfehlen Sie gegen miese Laune. Sprechen Sie da ein bisschen aus eigener Erfahrung?
Ja, selbstverständlich. Also ich empfehle dringend das Gespräch mit sich selber. Besonders wenn gerade mal zu Hause niemand anzutreffen ist. Muss es ja nicht trist und still sein zu Hause. Also still kann auch was Schönes sein, ja. Ne? Aber ich finde, man sollte sich mal zwischendurch im Spiegel anzwinkern und so aufmunternd. Es ist so wie so ein aufmunternder Klaps auf den Po. Na?
Über was sprechen Sie dann?
Wenn was hinfällt, hopsasa, was willst du denn da unten? Oder Cordula, schau mal, da liegt was. Wollen was aufheben? Keine Ahnung.
Also gern laut also dann auch, ja.
Es ist immer dem Moment gehorchend.
Sie sind auch ein Fan von Kompromissen, doch genau die zu finden, ist im Moment ja ein bisschen schwer auch. Was würden Sie sagen, wie findet man einen guten Kompromiss?
Ich finde es auch jetzt nicht schwerer, Kompromisse zu finden als früher, muss ich sagen.
Nee, haben Sie nicht den Eindruck, dass...
Nein, die sind so notwendig wie Atmen.
Dass sie wichtig sind, klar,
ja,
auf alle Fälle.
Ich befasse mich gar nicht damit. Die müssen einfach gefunden werden, Punkt. Hm. So ist das. Sonst können wir aufhören mit diesem Zusammenleben. Und das wollen wir nicht oder sollen wir auch nicht. Wir leben ja noch. Und deswegen müssen immer Kompromisse gesucht werden, grundsätzlich.
Man hat oft auch den Eindruck, wenn man dann vielleicht mal anderer Meinung ist als jemand, dass Leute dann auch schnell beleidigt sind. Wie erleben Sie das? Sie sind ja auch viel unterwegs im Land.
Ich mache die Erfahrung, wir fangen immer wieder so an, das Lamento, ne, über die anderen Menschen. Und sie werden immer schlechter. Also die Stimmung wird schlechter, es wird alles schlechter. Und wenn ich mich konkret umgucke, nein. Ich beobachte das nicht.
Also wir jammern bloß zu viel?
Ich glaube, wir geben diesem ganzen Mist, der uns komplett zerstört, das wird nicht gut ausgehen, wenn wir dauernd die negative Erzählung weiter fortsetzen. Wir müssen aufhören mit dieser Negativerzählung.
Also nicht so viel jammern.
Wenn wir der so viel Raum geben, dann versauen wir es. Und das machen wir alle. Es ist keine Frage der Politik, es ist keine Frage der Journalisten. Ja, auch beides, dringend. Die Journalisten machen oft, ich bin sehr überzeugt davon, dass wir großartige Journalisten im Land haben, die eine absolut relevante Arbeit machen. Was sie leider sehr falsch machen und immer wieder und täglich, ist sehr schlechte Schlagzeilen. Also ich würde sagen, in der Überschriftenredaktion der Presse müssen die Leute nochmal neu nachdenken, wie nennen wir das Ganze denn? Wenn ich in der Süddeutschen dann die Berichte lese oder in der Zeit oder sowas, dann lese ich sehr gut recherchierte, differenzierte Berichte. Aber die Überschriften sind oft fatal.
Kommt vielleicht auch auf die Überschrift und die Redaktion drauf an. Aber ja, ich stimme Ihnen zu. Man muss eben nicht nur die Überschrift lesen, sondern auch den Artikel drunter oder die Zeitung mal weiterblättern und
ja, wir müssen uns ein bisschen mehr beschäftigen als mit den Reflexen. Ja? Ja, genau. Wir sind viel zu viel im Reflex. Immer Daumen hoch, Daumen runter. Ah, scheiße, super schlecht, dies, das, jenes. Stimmt alles überhaupt nicht, weil ich fahre andauernd Bus, ich fahre andauernd Bahn, ich sitze ständig im Zug. Ich sitze permanent zwischen Menschen, die wissen, wie man sich zu benehmen hat. Viele auch nicht. Ja, es gibt im Zug immer den einen, der nicht rafft, dass man nicht den ganzen Wagen beschallt und so. Ja, es gibt, aber die gab es immer schon. Und natürlich, wenn wir jetzt streng gucken wollen, finden wir wahrscheinlich jetzt ein paar mehr als früher. Es ist Wurst. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was uns miteinander verbindet.
Also mehr auch auf das Positive, auf das gucken, was gut klappt und gut
ja,
läuft.
Ja, grundsätzlich. Das halte ich wirklich für sehr wichtig. Und das ist kein Satz aus der Schlagerbranche und immer nur Kutschi, Kutschi und so unpolitisch, sondern ich halte das tatsächlich für politisch mittlerweile, dass man sich entscheidet, dass man selber Teil vom Gemeinwesen ist. Es ist nicht mehr nur privat, wenn ich schlechte Laune verbreite. Es hat eine Auswirkung auf mein Umfeld und irgendwann auf Wahlergebnisse. So steil würde ich die These ziehen, ja.
Also, dass ich dazu beitrage, dass die Stimmung so schlecht ist, mit meiner eigenen schlechten
ja,
Stimmung.
Ja, definitiv. Wir machen sie alle selber. Wir sind gefragt als Zivilgesellschaft in allen Dingen. Und jetzt haben wir natürlich viel dramatischere Zeiten, als wir uns das vor, keine Ahnung, 10 Jahren gedacht haben, international auch. Und das bedeutet für uns, dass wir uns wirklich mehr befassen müssen mit den Themen. Wir müssen gucken, welche Initiative muss ich unterstützen, wo spende ich Geld hin, wo gehe ich hin, wo gibt es in meinem Ort vielleicht Initiativen, die sich politisch engagieren für Demokratie.
Oder ja,
für Kinder und Jugend.
Wie Sie sagen, dass ich gucke, dass in meinem Umfeld die Dinge ein Stück besser werden, ich das beeinflussen kann, was ich beeinflussen kann.
Ja, genau.
Sie sind gelernte Sozialarbeiterin und Familientherapeutin. Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? Warum haben Sie sich den ausgesucht?
Puh, ich glaube, im Bauch meiner Mutter habe ich gedacht, ich werde mal Familienexpertin. Keine Ahnung, es gibt irgendwie, was wir so für Aufgaben wählen im Leben, das hat ja so verschiedene Stränge, die zusammenführen. Und ich bin auf die Welt gekommen mit einer ausgeprägten Antenne für das, was da passiert. Es gab ja schon 4 Stratmanns, als ich dazu kam. Ich war die Letzte. Und dann habe ich irgendwie häufig das Gefühl gehabt, aha, was ist denn mit dem los? Oh, Mama geht's nicht gut, hat schlechte Laune. Ah, Papa versucht auszugleichen. Keine Ahnung. Ich habe ein Gefühl für Stimmungen immer schon gehabt. Und insofern hat es mich extrem interessiert. Wie geht's den Einzelnen? Wie geht's mir mitten unter ihnen? Und was muss ich tun, damit es hier gut geht?
Sie haben dann Sozialarbeit in Köln studiert und dann danach auch einige Jahre eben als Familientherapeutin beim Jugendamt in Pulheim gearbeitet. Was haben Sie da erlebt und mit welchen Fällen hatten Sie da auch zu tun?
Mit allem, also mit Schulverweigerern. Also grundsätzlich hat man in der Familienberatungsstelle mit Kindern in Not zu tun, die von den Eltern angemeldet werden, meistens von der Mutter. Also wir haben immer noch Situationen, wie ich sie mir nicht wünsche. Ich hätte gerne präsentere Väter, die gibt es auch immer mehr, Gott sei Dank.
Ja.
Aber die Arbeitgeber kapieren es ja immer noch nicht, dass sie Kindergärten einrichten müssen und so weiter. Also, dass sie verstehen müssen, dass sie Väter in ihren Reihen haben und oder, auch in Leitungsfunktionen.
Ja, oder auch, wenn Väter wirklich mal in Elternzeit gehen wollen, ne, dass man das akzeptiert und nicht sagt, wie jetzt.
Nee, nicht akzeptiert, sondern als selbstverständlich sieht.
Genau.
Ja, das ist, also bis heute sind die aktiven Väter irgendwas Besonderes. Die gehen einfach ihrer Pflicht nach. Also wenn wir Kinder in die Welt setzen, dann hat die Mutter ein Kind und der Vater hat ein Kind. Das nennt man Elternschaft. Das ist für viele immer noch, wow, das kann doch die Mutter alleine machen. Das finde ich wirklich zum Haare raufen bis heute. Auch was die politische Situation angeht, die Arbeitssituation für Frauen ist immer noch keine gute. In der Kürze der Zeit fasse ich mich immer sehr kurz. Natürlich hat jedes Thema, was ich anspreche, viele Schichten und die muss man auch durchdringen. Sonst wird es irgendwie nur so ein Spruch,
also
den man macht.
Sie würden sich wünschen, dass wir stärker auf die Bedürfnisse und die Wünsche der Familien gucken und der Kinder.
Ja, weil es notwendig ist. Das wird so gehandelt. Also das Leben von Familien in unserem Land wird so gehandhabt, als ob das irgendwie, ja, müssen die halt gucken. Das ist ja irgendwie was Freiwilliges. Und es ist notwendig, dass die Familien sind der Ursprung, da kommen Kinder her. So, Kinder werden eines Tages Erwachsene, die sollen Verantwortung in unserem Land übernehmen. Ich habe keine Ahnung, wie gedankenlos eine Politik sein kann, dass sie bis heute, ich habe noch nichts gehört, jetzt bei der neuen Regierung höre ich nichts darüber, wie man Kinder und Jugendliche ausstatten will mit Geld. Keine Ahnung.
Was erleben Sie da auch? Sie arbeiten mittlerweile wieder auch als Familientherapeutin. Eine Zeit lang haben Sie eben für Ihre Karriere im Fernsehen und als Komikerin auch pausiert in Ihrem Job, arbeiten jetzt wieder als Familientherapeutin. Was erleben Sie da auch bei dem Thema, bei Ihren Patientinnen?
Ich erlebe direkt, Patienten, dass es keine Räume für Kinder und Jugendliche gibt. Wenn die zu Hause nicht gut aufgehoben sind, und es sind viele zu Hause nicht gut aufgehoben, einfach weil belastete Eltern da sind, ja, und die haben keine Räume mehr, Jugendräume, Treffpunkte, wo sie sich selber organisieren können, wo sie ihre Freizeit gestalten können, weil immer mehr Gelder eingespart werden. Das ist eine sehr alte Entwicklung, die habe ich schon mitbekommen, als ich noch Sozialarbeiterin war. Und das ist ein Riesenfeld. Also wir haben in Deutschland nicht ausreichend Interesse für Kinder und Jugendliche, weil wir, glaube ich, immer noch nicht verstehen, welche große Bedeutung es hat, wie es unseren Kindern in unserem Land geht. Die müssen gehorchen, die sollen nicht laut sein, die sollen keinen Dreck machen, die sollen nicht groß auffallen. Das tun sie aber umso mehr, je schlechter sie versorgt sind. Und sie sind sehr gut versorgt hier. Alle Kinder sind satt. Obwohl das auch häufig nicht, die kommen nicht häufig hungrig in die Schule.
Ja.
Genau, also wenn wir über Kinderarmut sprechen, können wir sogar auch was bieten in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen. Aber vordergründig kann man sagen, ja wieso, den Kindern hier geht's ja super, weil sie ja auch alle ein Handy haben. Und ich bin so böse darüber, dass wir in unserem Land so schlecht über Kinder und Jugendliche reden, denen wir die Handys in die Hand drücken. Die Kinder machen das nicht selber.
Also
es ist kein kleines Kind, kauft sich ein Handy und wo soll es das Geld herhaben?
Schlecht in dem Sinne, die hängen nur am Handy oder sind nur am Datteln.
Genau, ja. Das haben wir installiert. Das machen die Erwachsenen. Und die Erwachsenen sorgen dafür, dass Zweijährige an einem Restauranttisch und Dreijährige einen Film zu gucken kriegen, damit die Eltern ihre Nudeln in Ruhe essen können. Ich stehe wirklich Kopf über ganz viele Fehlentwicklungen zwischen Erwachsenen und Kindern.
Aber Sie können das nicht verstehen, dass man sagt, komm, wir wollen 10 Minuten in Ruhe essen. Da guckt der Kleine, die Kleine jetzt mal den Film und...
Nein. Kann ich nicht verstehen. Natürlich kann ich das verstehen. Ich bin selber Mutter gewesen von einem kleinen Jungen und hatte oft mit Kindern zu tun. Und das ist aufwendig. Aber dann krieg keine Kinder, wenn du keine Zeit hast für Kinder. Und wenn du keine Zeit hast und auch in deinem Kopf nicht ankommt, dass du nicht alleine mit deinem Mann essen gehst, sondern in deiner Situation dein Kind dabei hast oder Kinder. Wenn das in deinem Kopf nicht ankommt und du möchtest im Restaurant dir endlich mal eine Auszeit nehmen und leider sind deine Kinder dabei, dann, also da fehlt mir wirklich das Verständnis. Beziehungsweise muss man dann nachholen, du hast vor einiger Zeit eine Entscheidung getroffen und zwar du hast Kinder bekommen. Ich weiß nicht, wolltest du sie als Trophäe haben und die sollen aber danach nicht mehr rumstören oder was? Ich werde, das merken Sie gerade darüber, daran, wie ich darüber rede, ich werde wirklich zornig, weil wir den Kindern das unterstellen. Wir machen das den Kindern zum Vorwurf, was wir für eine Schiefeinrichtung haben zu ihnen.
Werden Sie auch so zornig, weil Sie eben in Ihrer Arbeit als Familientherapeutin dann auch sehen, was das teilweise mit den Kindern macht?
Ja, ich sehe diese Kinder in Not, ohne Beziehung zu ihren Eltern und schlecht beleumundet, sage ich jetzt mal. Viele klagen über Kinder und ich denke immer, hey, das ist mir schwer einsichtig. Und nochmal, es ist sehr anstrengend mit Kindern oft und es ist aufwendig und die Zeit gehört uns nicht mehr selber, wenn wir Kinder haben. Das dauert eine ganze Weile, bis ich wieder über meine Zeit ganz frei entscheiden kann. Aber die kommt ja, die Kinder werden ja größer. Ich habe jetzt wieder Zeit für mich, mein Sohn ist 19. Ich kann mir meine Zeit selber einteilen und ich habe nicht gelitten in der Zeit, in der ich gemerkt habe, ich habe eine Priorität in meinem Leben entschieden. Ich habe das so entschieden. Es ist mir gar kein Unglück widerfahren, als ich Kinder bekam und nicht mehr mittags machen konnte, was ich wollte. Das verstehen manche nicht und das verstehe ich wiederum nicht.
Sie haben in Ihrer Zeit als Familientherapeutin viele Menschen begleitet, auch in Krisen. Was haben Sie in der Zeit über das Leben auch gelernt?
Dass wir eine hohe Entscheidungskraft haben, unser Leben zu gestalten. Und das macht mir große Freude, den Leuten das bewusst zu machen. Weil wenn wir in so einem Strudel drin hängen, wenn wir in Not sind, dann empfinden wir ja diese Entscheidungsräume gar nicht. Wir haben das Gefühl, wir sind Opfer von Geschehnissen und Entwicklungen und so weiter.
So ein bisschen hilflos auch dann.
Genau. Wir sind überfordert und fühlen uns als Opfer. Und zu erkennen, dass wir das gestalten, dass wir innehalten können, dass wir uns Fragestellungen angucken können und dann selber eine Lösung suchen können und auch mit anderen Menschen zusammen eine Lösung finden. Wir sind gar nicht immer so alleine.
Das sind wir wieder bei dem Miteinander auch, auch überrascht, was wir als Menschen teilweise auch aushalten können in Krisen und Extremsituationen.
Ja. Ja, wir sind sehr belastbar und viele Menschen müssen sich einmal klar machen, und dafür braucht man oft Unterstützung, Begleitung, dass sie sehr kräftig sind im Aushalten von Kummer. Und genau diese Kraft kann man einsetzen für eine Lösung, gegen für Veränderung, gegen Selbstmitleid. Man kann sagen, ich möchte das Ruder wieder selber in die Hand nehmen. Das stimmt ja gar nicht, dass ich immer nur warten muss, was das Leben mir zumutet und wie ich auf das Leben zu reagieren habe. Ich kann ja anfangen wollen zu verstehen, was passiert denn da und was bin ich für ein Teil des Problems und wo kann ich was ändern. Perspektivwechsel ist grundsätzlich der erste Schritt zur Lösung.
Viele kennen Sie klar aus dem Fernsehen als Komikerin, aus der Serie Schillerstraße, aber auch von Zimmerfrei. Wie sind Sie von der Familientherapeutin ja auf der Bühne gelandet und Komikerin geworden?
Ich war immer schon Komikerin. Ich würde sagen, ich war immer schon Komikerin und immer schon Familientherapeutin. Und dann habe ich das notwendige Zeug mir dazu angeeignet. Also das ist ja kein Ausbildungsberuf, Komikerin. Und man wird auch nicht, also in meinen Augen wird man nicht zur Komikerin. Man ist es oder ist es nicht.
Man ist humorvoll und
ja, und man kann sich durchaus was aneignen. Man kann sich einen komischen Blick auf etwas auch aneignen. Aber wenn man das hat, dann hat, also es war bei mir halt so. Meine Familie ist auch humorbegabt.
Also wurde viel gelacht zu Hause bei Ihnen? Oder?
Ja, zumindest war es ganz einfach bei uns, über einen Scherz oder so wieder eine neue Verbindung herzustellen. Und das ist Gold wert. Da bin ich meinen Eltern sehr dankbar.
Also auch wenn es mal irgendwie Spannung gab oder sowas? Oder?
Ja, das ist jetzt sehr komplex. Also meine Eltern waren beide ja Kriegsteilnehmer vom Jahrgang her. Ne? Die waren von 21 und 25. Und ich habe irgendwann verstanden, dass wir als Kinder dieser Generation immer belastete Eltern hatten. Entweder weil sie in sich verdrängen mussten, wie beteiligt sie an Täterschaft waren. Also wie weit sie schon in Nazi Leben eingedrungen waren in ihrem Kopf und in ihrem Denken oder einfach so, was sie erlebt haben. Es war ein grauenhaftes Leben mit einem schrecklichen Auftrag in dieser Generation. Und dem entkamen wir ja nicht als Kinder, allein weil es dadurch eine Dramatik oder eine schwere Tragik immer unten drunter liegend gab. Insofern war es auch überhaupt nicht lustig und dadurch, dass meine Eltern beide aber eine Humorbegabung in sich trugen, konnte man diese Brücke immer mal wieder begehen. Ja, und das, da bin ich sehr, sehr froh drüber.
Ihre Mutter war Lehrerin und streng auch.
Ne? Ja.
Wie hat sie das auch geprägt, in so einem Elternhaus dann groß zu werden? Sie sind mit zwei älteren Brüdern groß geworden und sind die Jüngste.
Ja. Ja, meine Mutter war streng. Insofern, es war nicht viel gekuschelt, wurde da nicht. Also es greift immer so alles ineinander. Also wenn ich mir das heute so angucke, dann habe ich den Eindruck, ich kann gar nicht das eine ohne das andere erzählen. Für mich gehört alles so miteinander. Meine Mutter war streng. Das hatte bei ihr sehr viele Gründe. Einige davon kenne ich. Ich kenne aber gar nicht alle. Wir kennen ja unsere Eltern nie ganz. Es bleiben manche Rätsel. Meine Mutter ist mit 98 gestorben, 2023. Mein Vater war 92, als er starb, 2014. Sie sind sehr alt geworden und sie haben mir trotzdem beide auch so Rätsel hinterlassen. Also ich glaube, ich kenne beide gut und ich kenne eben auch einen großen Teil in ihrem Leben und in ihrem Fühlen überhaupt nicht.
Ist ja auch okay, dass jeder auch eigene Geheimnisse
hat. Ja, absolut. Ja, ich halte viel davon. Aber es gibt so Dinge, die kann man sich auch nicht so richtig erklären, ne? Und warum war meine Mutter streng? Es hat viele Gründe, glaube ich.
Hat sich der Blick auf Ihre Eltern dann in Ihrem Leben auch immer wieder verändert?
Ja, Gott sei Dank. Der ist auch zunehmend verständnisvoll geworden, weil ich das als große Befreiung irgendwann als schon erwachsene Tochter dieser beiden empfunden habe, zu erkennen, du hast ja auch beschädigte Menschen als Eltern. Wir haben als Kinder lernen wir von diesen Eltern, das sind unsere Autoritäten. Wir glauben, dass die alles verstanden haben, dass die wissen, wie die Welt geht und so bringen sie uns bei. Irgendwann sind wir sehr enttäuscht darüber, dass die ja irgendwas nicht richtig auf die Kette kriegen, wie wir es eigentlich uns vorgestellt haben. Unsere Eltern trennen sich, unsere Eltern schreien, unsere Eltern zeigen sich überfordert vom Leben und das irritiert uns als Kinder. Und viele Menschen bleiben dann in einer Haltung, dass sie das den Eltern übel nehmen.
Also quasi in der Haltung des Kindes.
Des Vorwurfs, ja genau. Ja,
des trotzigen oder verletzten Kindes.
Ja genau, in der Haltung des kindlichen Vorwurfs bleiben viele. Und es ist eine große Befreiung, wenn wir irgendwann als Erwachsene sehen, ich habe alles zur Verfügung, um mein Leben zu leben. Ich kann meinen Partner, meine Partnerin wählen. Ich kann entscheiden, bekomme ich Kinder, bekomme ich keine. Ich lebe mein Leben und gestalte es selber. Und ich entlasse meine Eltern aus dieser Pflicht. Und jetzt kann ich sie sehen als Menschen, die versucht haben, das Beste hinzukriegen. Und ich kann ihnen verzeihen, was sie nicht hingekriegt haben. Und jetzt muss ich hoffen, dass ich viel hinkriege, weil ich werde auch einiges nicht hinkriegen. So ist Menschsein.
Wie ist Ihnen das gelungen, Ihren Eltern da auch ein Stück weit vielleicht zu verzeihen?
Indem mir das klar geworden ist, dass ich gedacht habe, es dient ja zu gar nichts, wenn wir eine ungute Beziehung zu unseren Eltern haben und sie behalten. Also, dass sie zwischendurch kritisch ist und dass wir unsere Eltern kritisch anschauen oder dass wir durchaus therapeutischen Bedarf haben, um manches, was denen an uns leider nicht gelungen ist, dann auszugleichen wieder. Wir haben ja durchaus Arbeit manchmal dadurch, was unsere Eltern nicht sehen wollten oder wie unsere Eltern starr waren oder ja, mit uns ein mühsames Leben hatten. Aber irgendwann zu merken, jetzt bin ich dran und jetzt ist nicht mehr die Mama dran. Und das macht mich frei, weil sie dann auch nicht mehr entscheidet in meinem Leben. Ich entscheide.
Und macht sicherlich auch die Beziehung dann eben zu den Eltern, zu der Mutter, dem Vater freier.
Ja, das muss man wollen. Man muss das so entscheiden. Und man muss raus wollen aus dem Zustand, ich nehme dauernd meinen Eltern etwas übel. Man muss erkennen, dass man sich selber damit schadet. Man schadet der Beziehung und man schadet auch der Antwort aufs Leben. Das ist keine gute Idee, wenn ich dauernd meinen Eltern böse bin. Ich kann bedauern, dass ich Eltern hatte, die in der oder der Form so oder so mit mir umgegangen sind. Das kann ich bedauern, das kann ich zu Fachleuten tragen und es mir genauer angucken. Und ich muss am Ende aber immer Verantwortung selber übernehmen für mein Leben.
Begegnet Ihnen das häufig auch in Ihrer Arbeit als Familientherapeutin? Solche Päckchen, die Menschen mit sich tragen in der Beziehung zu ihren Eltern, zu Vater und Mutter?
Ja, das ist Grundthema, was wir alle mit uns rumtragen. Also ich habe die Arbeit auch gemacht. Ich musste auch großzügig werden meinen Eltern gegenüber. Das hatte ich nicht angelegt als Kind schon. Als Kind ist man großzügig den Eltern gegenüber. Man wird irgendwann, wenn man immer mehr erkennt, denkt man, was haben die denn da für einen Mist gebaut? Und dann wird man irgendwann zornig und aus dieser Wut muss man wieder raus.
Lass uns doch mal drauf kommen, wie Sie von der Familientherapeutin zur Komikerin geworden sind, beziehungsweise auf der Bühne gelandet sind. Wie kam es dazu und welche Rolle hat auch der Karneval dabei gespielt?
Also, wir waren ein lustiger Trupp von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen und SozialarbeiterstudentenInnen. Und wir haben, irgendwann wurde dann irgendwie so geheiratet. Dann haben wir auf den Hochzeiten leider die Hochzeitsfeier versaut. Ich hasse es mittlerweile, also ich hasse es schon lange. Wenn sich Freunde aufbauen und sagen, wir haben jetzt Lieder umgedichtet, oder wir spielen Szenen aus dem Leben. Das fanden wir damals wahnsinnig. Es ist mir wirklich, heute werde ich rot, wenn ich daran denke, wie wir die Hochzeiten und der Rest der ganzen Hochzeitstruppe, die ja nicht mit uns befreundet waren und nicht unseren Spaß
hatten. Und die es nicht witzig fanden oder so witzig fanden.
Boah, also ich gehe wirklich aus jedem Saal raus, wenn sich Trinchen und Plinchen zusammen, dann tun die sich was Lustiges an und so. Dann spielen die den, keine Ahnung, den Sven und die Mia spielen die dann nach, weil sie ja die Szenen alle kennen, wie lustig. Und der Freundeskreis oder 10 Leute lachen sich tot, der Rest. Boah, wann kommt wann denn der Hauptgang?
Wann geht's mit Befehl los?
Ja, genau.
Also Sie haben
so eine Truppe waren wir. Mhm. So eine Truppe waren
und
wir.
Und sind dann irgendwann bei der alternativen Karnevalssitzung gelandet?
Ja, wir haben daraus dann eine Karnevalstruppe gebildet, mhm, weil in irgendeinem Jahr heiratete keiner aus unserer Clique. Dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir in den alternativen Karneval, in den Karnevalsuntergrund.
Dann machen wir jetzt mal revolutionären Karneval.
Genau. Es gab ja in Köln schon die Stunksitzung, das war unser großes Vorbild, also Karneval von unten quasi. Ja, dann haben wir eine Karnevalssitzung erfunden, ein, ich glaube, nervtötendes 4-stündiges Programm haben wir auf die Bühne gebracht und jeder von uns hatte 2 Karten zu verkaufen an 2 Freunde. Der Saal, wo wir auftraten, war der Saal in einer Jugendeinrichtung, wo einer von uns arbeitete, also war alles self-made und so weiter. Self-made.
Wir haben Sie verstanden.
Ja, ich habe lange im englischen Ausland gelebt, Entschuldigung. So, und dazu rate ich allerdings allen Leuten, ne? Tut euch zusammen und macht euch Spaß, denkt euch irgendwas aus, womit ihr eure Freizeit sinnvoll gestaltet. Man muss nur nicht zwingend dann irgendwann denken, wow, wir gehen auf eine Bühne, wir sind so gut, wir verkaufen jetzt Karten. Aber gut, wir sind sehr gut angekommen. Ich war damals schon sehr streng mit unserer Qualität. Ich fand uns halb peinlich und halb hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann haben wir jedes Jahr wieder eine Karnevalssitzung gemacht, weil die Leute fanden es super lustig. Es wurde immer mehr Publikum. Und in diesem Kontext habe ich die Annemie Hülchrath gar nicht mal erfunden, weil es ist eine Frau, die in der Düsseldorfer Altstadt im Parterre im Fenster hing auf meinem Schulweg. Ich habe eigentlich mich nur an diese Frau erinnert und die auf die Bühne gebracht.
Und die quasi aufgeschnappt. Und der Kabarettist Jürgen Becker hat sie dann entdeckt bei einer dieser Karnevalssitzungen,
genau,
und sie eben zu den Mitternachtsspitzen eingeladen zu sein. Ja. Dann ging es dann irgendwann auch bei dem damaligen Sender TM3 mit einer Sendung weiter, Mangold. Wollten Sie auf die Bühne?
Nein.
War das schon immer ein bisschen in Ihnen drin? Oder?
Also ja, ich habe gerne Quatsch gemacht und wenn es Publikum dafür gab, entweder am Küchentisch oder so, das habe ich nicht abgelehnt. Aber ich hatte nie den Wunsch, wow, jetzt wirst du berühmt. Also berühmt sein war wirklich gar nicht. Ich wollte gerne Spaß haben und Leuten Spaß machen. Das Geräusch, wenn Menschen lachen, ist einfach ein wunderschönes. Wo das ist, ob es in einem Zugabteil ist oder ob es, wie gesagt, am Küchentisch ist oder auf einer Bühne, das war mir nicht ganz vorrangig. Und als ich dann immer populärer wurde, war das auch für mich erstmal ein Zögerungsgrund, warum ich gedacht habe, nee, das willst du aber nicht. Oder nach 2 Jahren Schillerstraße, wo ich wirklich gar keinen Zug und Bus und Bahn mehr fahren konnte, habe ich wirklich gemacht, dass ich da wieder eine
zu viel Öffentlichkeit.
Ja, es war mir zu viel. Also ich finde das ganz toll, wenn man sinnvoll wirken kann und dafür auch auf eine Bühne gehen kann und so weiter. Ich mache das wahnsinnig gerne, natürlich. Mhm. Aber es ist nicht, also ich habe nicht das Gefühl, den Saal rocken oder so, sowas sagen ja Kollegen manchmal gern, besonders gerne Kollegen. Das ist irgendwie, ja.
Also Sie haben die Öffentlichkeit nicht gebraucht.
Genau. Mhm. Und ganz ehrlich, mein Leben ist kein bisschen weniger komisch, wenn ich nicht auftrete. Also warum auch? Ich habe das ja zu Hause. Ich habe mich ja immer bei mir und ich bin sehr amüsierbereit, weil ich mich sonst langweile und weil ich sonst auch, ich finde das den schönsten Blick auf die Welt, dass man alles absucht nach Amüsierfähigem.
Sie haben sich dann aber 1996 erstmal für die Bühne entschieden und gegen die Familientherapie. Warum dann doch?
Nein, ich habe mich nie gegen die Familientherapie entschieden.
Oder den Schwerpunkt darauf gelegt.
Ja, ich habe aus Quatsch ein Casting mitgemacht, zu dem ich eingeladen wurde, nicht ahnend, was da wirklich dranhängt. Ich hätte es vielleicht gar nicht gemacht ansonsten. Ich habe das wirklich aus Neugier mitgemacht, weil ich dachte, ein Casting, jetzt gehst du da hin und jetzt sollst du da was, und dann filmen die dich beim Quatsch machen, da bin ich ja gespannt. Und dann habe ich 2 Wochen später den Anruf vom Sender bekommen, dass sie sich für mich entschieden haben, und damit hatte ich ein Problem am Hals. Das war mir gar nicht richtig, ich habe wirklich nicht zu Ende gedacht. Und dann musste ich bei meiner Dienststelle mit meiner Chefin sprechen und am Ende mit dem Dezernenten darüber, wie jetzt meine Berufstätigkeit weiter sich gestaltet. Und dann habe ich entschieden, nee, ich lasse mich nicht beurlauben, ich gehe ganz. Ich muss eine klare Entscheidung treffen. Ich komme nicht mehr an den Platz zurück, den ich verlassen habe. Das tut man nicht, glaube ich. Das Leben geht ja immer weiter. Es entwickelt sich immer weiter. Und damit habe ich das dann gekündigt, immer mit dem Gedanken, ich werde diese Arbeit eines Tages wieder machen. Ich werde nicht für immer aus der Familienberatung aussteigen. Ich habe auch immer den Kontakt gehalten zu Kolleginnen und Kollegen.
Warum wollten Sie da immer zurück? Warum war Ihnen das klar? Ich halte den Kontakt und will irgendwann wieder zurück?
Weil das die schönste Arbeit ist, die man tun kann. Menschen beim sich weiterentwickeln unterstützen. Also das, für mich gibt es keinen schöneren Beruf als Beraterin mit Menschen in einem geschützten Raum. Es kommen Leute, die sind in Not. Die kommen, ich mache die Tür zu, wir setzen uns hin und wir nehmen uns Zeit, Ruhe, uns allem zu widmen, was zum Gelingen beitragen kann. Das finde ich die schönste Aufgabe, die man haben kann. Die hat man als Komikerin allerdings auch, in ganz anderem Gewand.
Sie haben uns schon ein bisschen erzählt, dass Sie immer auch den Kontakt zu Ihren alten Kolleginnen und Kollegen aus der Familientherapie, der Sozialarbeit gehalten haben, eben zu Ihrem alten Beruf. Hat es Ihnen auch ein bisschen geholfen, die Distanz ja zu der Arbeit in der Unterhaltungsbranche als Komikerin, als Schauspielerin zu wahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall. Also mein Grundberuf hat mich jederzeit gerettet. Also es hat mir immer geholfen, dass ich auch auf gar keinen reingefallen bin. Mich hat das wirklich nicht beeindruckt, wenn ich mit einem Produzenten zu tun hatte, der ja über mein berufliches Wirken letztlich entscheidet, ob ich einen Job kriege oder nicht, oder Senderchefs oder sowas. Ich habe das wirklich mit meinem Instinkt gehandhabt und ich habe eine lange, sehr solide Ausbildung gehabt und habe in diesem Beruf gearbeitet und ich hatte auch Arztfamilien vor mir sitzen, die heulten genauso wie Familien, die von Hartz IV lebten und so weiter. Also dieses Menschsein und die Arbeit, was das Menschsein macht, uns allen, Kindern und Erwachsenen, das war mir so vertraut, dass mich da nichts auf der anderen Seite des Schreibtischs hat mich niemand besonders beeindruckt. Höchstens durch, da passt was, wir haben eine Idee miteinander und die verfolgen wir jetzt zusammen. Ich kann mich gut in die zweite Reihe stellen oder auch in die dritte, aber ich muss wissen, dass der, der in der ersten Reihe ist, kein Idiot ist.
Also haben dann vielleicht auch den einen oder anderen erkannt auf der anderen Seite des Schreibtischs oder die Mechanismen, wie er mit Ihnen umgegangen ist durch Ihre Arbeit?
Ja, ich habe mit Sicherheit auch den einen oder anderen Job nicht gekriegt. Weil ich irgendwie eine andere Sprache habe bis heute. Ich kann mir das aber auch nicht anders vorstellen.
Also ja. Frei heraus oder?
Nee, frei heraus finde ich irgendwie dumm. Also, ne, also wenn einer sagt, nee, ich sag immer frei von der Leber weg und ich bin immer ehrlich. Manchmal ist Höflichkeit und eine Notlüge, soziale Gelenkschmiere, das ist durchaus sinnvoll. Aber ich kann nicht, wenn ich höre, hier ist etwas so und so und ich halte das für gar nicht gut, für überhaupt nicht richtig oder keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich kann das dann nicht ansprechen. So, weil, also je nachdem, wie schwerwiegend es ist. Natürlich muss man über manche Sachen immer wieder auch hinweg gucken. So optimale Situationen findet man nirgends, aber ab einer gewissen Grenze kann ich wirklich nicht mehr so tun, als ob. Und viele Menschen können da viel tun, als ob, ja.
Sie haben ja auch mal gesagt, die Öffentlichkeit war nie so ein Wohlfühlort für Sie. Sie haben das teilweise sogar eher ja, wie so ein gewaltvoller Ort erlebt. Inwiefern?
Weil Öffentlichkeit ein gewaltvoller Ort ist. Also das ist gar nicht individuell auf mich zutreffend. Ich habe da nur meine Schlüsse draus gezogen, dass ich zum Beispiel nicht bei Social Media mich tummle, weil ich das als wahnsinnig anstrengend bei meinen Freunden und Freundinnen erlebe, bei Bekannten und grundsätzlich. Es ist eine wirklich harte Droge, die wir uns in unser Leben geholt haben. Mit diesem Handy, was dauernd verfügbar ist, was ein großes Tempo hat. Und ich bin überhaupt nicht dagegen. Ich benutze es selber. Ich genieße es. Ich bin gerne schnell verbunden mit anderen Menschen. Mal eben einen Gedanken austauschen oder mal eben was nachgucken. Das ist alles großartig. Und wir haben aus diesem Ding aber eine Droge gemacht, beziehungsweise ist es so über uns hereingebrochen, über diese ganzen großen Dienste und Möglichkeiten, die wir haben. Und es wirkt als Droge. Und nochmal, ich finde es eine gute Einrichtung, was wir für Möglichkeiten haben.
Mit klar, hat auch zwei Seiten.
World Wide Web. Ja, genau.
Nach der Geburt Ihres Sohnes haben Sie dann einen Gang zurückgeschalten, ja. haben ein bisschen weniger gemacht. War das eine bewusste Entscheidung auch?
Ja, das war für mich ganz klar, dass ich war ja schon steinalt, als ich dieses Kind bekam und habe gedacht, auf gar keinen Fall verpasse ich jetzt, wie das hier läuft mit dem Kleinen. Ich möchte nicht irgendwann dem sagen, guck mal, als du laufen gelernt hast, da habe ich diese Serie gedreht, schau mal, toll, oder? Ich wollte mir nicht erzählen lassen, wie der sich toll entwickelt, sondern ich wollte dabei sein. Und so habe ich es gemacht.
Gestatten Sie mir, dass wir kurz über Zimmerfrei sprechen. Von der Serie, auch wenn schon lange her ist, Sie natürlich viele kennen und viele auch viele Erinnerungen mit Ihnen verbinden. Sie waren damals die Obermieterin Annemie Hülchrath und haben quasi, sind den Gästen oder den Nachbarn ein bisschen auf den Geist gegangen oder sind zu Besuch bekommen?
Auf den Geist gegangen? Also ist mir völlig entgangen. Nein.
Sind zu Besuch gekommen?
Ja, genau.
Haben zum Beispiel Udo Jürgens einen gelben Bademantel
Richtig, geliehen. Ja, ganz genau. Ich habe ihn nie darin gesehen. Das kränkt mich bis heute, aber ich kann ja nicht mehr nachfragen, ne, was da los
haben Sie
ist.
Zurückgekriegt?
Nein, auch nicht. Er hat ihn mir nicht zurückgegeben, Nein. hat ihn aber nicht angesehen. Ich weiß nicht, was
Vielleicht,
da los ist.
Wenn
Vielleicht muss ich mal bei
hat.
Den Kindern nachfragen. Was habt ihr mit dem gelben Bademantel von Annemie Hülchrath gemacht? Das ist eine gute Idee. Das frage ich ihn.
Welche Begegnungen sind Ihnen sonst so in Erinnerung geblieben mit den Leuten, die Sie da getroffen haben?
Also wahnsinnig viel habe ich vergessen, weil ich habe das ja 10 Jahre gemacht und ich habe wahnsinnig viel vergessen und würde mir sehr gerne nochmal alles angucken. Aber da waren schon sehr, sehr lustige Begegnungen dabei. Mit Nina Hagen, Rocco Schamoni, also wahnsinnig viele. Und eins bleibt mir, ist mir in Erinnerung geblieben, weil das ist wirklich mein Humor. Also, und dann ist es mir ganz egal, ob irgendeiner das auch noch versteht. Das mache ich dann einfach für mich. Es war der Arbeitgeberpräsident zu Gast und der hieß damals Hund mit DT. Und dann habe ich ihn... Das finde ich immer noch total lustig. Da habe ich ihm den Vorschlag gemacht. Also ich bin immer aus irgendeinem Grund in dieser Wohnung gelandet. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, Schlüssel vergessen, Licht reicht nicht bis oben. Ich muss nochmal neu aufs Licht drücken. Da habe ich gedacht, ich klingel mal bei euch. So, und dann bin ich da gelandet, habe den Arbeitgeberpräsident Hund begrüßt und habe dem dann im Gespräch vorgeschlagen, was denn wäre. Also er war so in den letzten Zügen seiner Amtszeit und dann habe ich gesagt, wie er sich denn schon um seine Nachfolge gekümmert hat und dass ich jetzt vorschlagen würde, er hieß ja Hund mit DT, und was wäre denn, wenn er sich bemüht, eine Nachfolge zu finden, die Katze heißt ohne T. Ich muss immer noch lachen. So, und das finde ich selber so lustig. Und die Ernsthaftigkeit, mit der ich ihm das vorgeschlagen habe, weil ich das wirklich, weil Annemie das wirklich eine gute Idee fand. Und er ist super drauf eingegangen. Und das ist ja auch immer ein schöner Humortest. Ob einer doof reagiert oder noch lustiger sein will oder einfach gut mitmacht, das habe ich immer am liebsten. Ich muss nicht jeden Punkt machen, sondern ich habe das dann gerne, wenn man zusammen den Brei rührt.
Hat man dann auch ja die Leute so ein bisschen kennenlernen können, wie sie eben auch mit Humor umgehen. Weil ihre Art von Humor ist ja, dass sie eigentlich nicht Lacher produzieren auf Kosten anderer.
Nö, finde ich auch nicht lustig. Gibt ja keinen Grund. Also man ist ja letztlich selber immer genauso doof wie die anderen. Aus der Regel kommen wir alle nicht raus.
Dann kam die Fernsehserie Die Schillerstraße, unter anderem mit Dirk Bach, dem Martin Schneider und Annette Frier, Georg Uecker in der Regie, also es war so Improvisation. Er hat ihnen Regieanweisungen oder den Schauspielern auf Ohr gegeben, das haben nur die Schauspieler, die Einzelnen gehört und die Zuschauer. Es war ein Riesenerfolg gewesen, Sie haben da auch viele Preise mitgewonnen, auch den internationalen Comedy-Preis. Was für Erinnerungen haben Sie da an diese Zeit bei der Schillerstraße?
Das war ein tolles Format. Das hat einfach unglaublichen Spaß gemacht, nicht zu wissen, was gleich passiert und das dann gestalten zu müssen. Ich habe da große Freude dran. Das ist meine Idee von Leben und von Komik, dass man nicht sich vorher alles überlegt und dann auf einer Bühne die Gags macht, sondern dass man aus dem Moment schöpft. Das finde ich immer das Lustigste, das ist doch das Schönste, weil man dann auch am meisten mit den anderen gemeinsam hat.
Ist das so ein Naturtalent bei Ihnen oder woher können Sie das so gut?
Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Wie gesagt, ich bin irgendwie auf die Welt gekommen und war irgendwie zusammengesetzt. Keine Ahnung. Ich habe mich für Familie interessiert und wollte mich gerne immer schnell amüsieren. Also schnell nicht einfach, sondern suche halt die Welt danach ab, weil ich das lebenserhaltend finde. Und aus irgendeinem Grund, den kann ich irgendwie auch nicht näher beziffern, habe ich nicht so eine große Angst vor Fehlern. Ich finde Fehler lustig. In der Regel, wenn sie nicht ganz gravierend sind und ganz dramatische Folgen haben. Und davon gibt es nicht so viele wie die ganzen Fehler, die uns allen passieren und die wir dauernd vermeiden wollen, weil es uns peinlich ist oder was auch immer wir für Probleme mit Fehlern haben. Sie passieren trotzdem zuverlässig. Es fällt uns trotzdem irgendwas runter. Wir kippen trotzdem im Zug um, wenn der Zug so wackelt, weil er gerade eine wackelige Strecke fährt. Das ist einfach wahnsinnig lustig. Und ich finde nichts lustiger, als wenn Menschen sich bemühen, ernst zu bleiben, weil sie denken, sie könnten dadurch ihre Würde behalten und dadurch geben sie sie aber her. Das ist doch lächerlich, wenn man nicht lacht, wenn einem der Kuchen vom Teller runterfällt, weil der Zug gerade wupp macht und schon liegt dieser Kuchen bei der Dame auf dem Buch. Das ist doch lustig. Das ist nichts außer lustig.
Sie können da gut drüber lachen. Ich meine, nicht jeder kann da gut drüber lachen.
Ja, das kann ich nicht verstehen. Das kann man doch nicht ernst nehmen als wirklich schwerwiegendes Problem.
Ja. Es nimmt ja dann manchmal auch so diese Spannung raus. Meine Frau lacht sich zum Beispiel auch kaputt. Was weiß ich, wenn ich stolper oder über meine Füße falle oder so, dann lacht sie sich erstmal kaputt.
Ja, natürlich.
Und auch wenn ich mich dann ärgere. Ist natürlich gut. Der Ärger dann häufig dann auch weg, weil sie so wunderbar herzlich lacht darüber.
Ne? Und Sie nicht? Sie ärgern sich. Wenn Sie stolpern, Sie ärgern sich.
Ich tendiere eher zum Ärgern, aber dann lache ich mit.
Ja, das ist gut. Weil, also das ist doch, wir nehmen uns auch viel zu ernst, ne? Als wäre das jetzt wirklich ernstzunehmend, dass irgendein kleiner Fehler passiert. Das ist doch nicht schlimm. Einfach weitermachen.
Sie sagen ja auch, auf Humor können wir nicht verzichten.
Nein, definitiv nicht. Dann können wir auch das Atmen einstellen. Wenn wir auf Humor verzichten wollen, können wir es ganz bleiben lassen.
Warum?
Ja, weil Humor lebenswichtig ist. Weil er Kitt ist in mir, der versöhnt mich selber. Ich habe natürlich auch abrupten Ärger. Ich bin doch auch kein Mensch, der den ganzen Tag heiter, ich wache heiter auf und dann lasse ich mich in der Heiterkeit nicht stören oder so. Das ist ja nicht so. Das ist eine Frage der Perspektive. Und ich bin aber aus irgendeinem Grund so zusammengebaut, dass ich leicht erreichbar bin für das Komische.
Im Moment sagen ja viele, es gibt nicht viel zu lachen. Wie gelingt es uns denn, dass wir da auch nicht den Humor verlieren und die Heiterkeit?
Indem wir nicht so einen Schwachsinn reden, wirklich. Das ist schädigend, wenn wir in dieses Gejammer uns reinfallen lassen. Es scheint irgendeinen Genuss zu geben am Lamento. Und das dient einfach nur einer Abwärtskurve. Und es gibt nicht viel zu lachen. Hä, ich verstehe den Satz schon gar nicht. Weil wir sind jeden Tag Menschen, die Fehler machen. Jeden Tag fällt ein Stück Kuchen von einem Teller runter, wenn der Zugwaggon wackelt. Nach wie vor. Es ist, jeden Tag haben wir dieselbe Summe an Amüsierbarem vorhanden. Und da würde ich mal schön drauf aufpassen, liebe Leute.
Sie sagen ja auch, für Sie ist Ihr Humor ein Stück weit Ihr Lebensretter.
Ja, absolut, immer.
Inwiefern?
Indem ich durch Humor Distanz schaffe zu dem, was mir zu schaffen macht. Und das heißt überhaupt nicht, es wird ja in unserem Land sehr gerne falsch verstanden, dass man etwas nicht ernst nimmt. Überhaupt gar nicht. Ich nehme die Dinge sehr, sehr ernst. Sonst hätte ich auch nicht so ein großes Interesse an der therapeutischen Arbeit, wenn ich sie nicht ernst nehmen würde, dann könnte ich das auch gar nicht. Ich könnte mich dann nicht mit Menschen in einen Prozess begeben. Und, noch nicht mal aber, sondern und, es ist unabdingbar, dass wir die Momente, wo wir sogar lächerlich sind, wo wir behaupten, etwas wäre ganz schlimm und uns damit die nächste Hürde vor die Nase setzen, wenn wir das nicht erkennen als, ist gar nicht so schlimm und ich kann diese Hürde, kann ich selber bewegen und wegsetzen und ich kann dazu nur raten.
In Ihrem Buch denken Sie auch unter K, wie Krisen über Krisen nach. In Ihrer Arbeit als Familientherapeutin, wir haben schon drüber gesprochen, haben Sie oft auch mit Menschen eben in Krisen zu tun. Was geben Sie denen mit auf den Weg?
Grundsätzlich nimm dich nicht so ernst. Wir haben ja gerade so eine Welle von nimm dich immer ernster. Nimm dich am ernstesten Und ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass man sich insofern ernst nimmt als einen würdigen Menschen, der Empfindungen hat, der eine Geschichte hat und der sich mit seiner Geschichte und seinem So-Sein gut auskennen sollte. Insofern müssten wir uns mit uns selber beschäftigen. Was mir dabei im Moment aber häufig zu kurz kommt in anderen, in so Wellness-Zeugs und Achtsamkeitstrainings und so weiter, das ist gut als Türöffner zu einer Beschäftigung mit sich selber. Aber es kommt mir zu kurz, dass man nach der Beschäftigung mit sich selber muss der nächste Schritt kommen, nämlich Verantwortungsübernahme für mein Empfinden. Nicht du bist schuld, dass ich gerade gekränkt bin. Ich bin gekränkt und ich habe einen Gestaltungsspielraum. Da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Und nachdem ich schaue mich selbst an und ich würdige, was ich empfinde und wie mein Leben bisher verlaufen ist, nach der Würdigung kommt immer die Weiterentwicklung in jetzt nehme ich das große Wir ins Auge.
Ist Humor auch ein gutes Therapiemittel?
Ja, immer. Für alles, immer.
Wie reagieren die Leute auch, die bei Ihnen dann in Therapie sind, wenn Sie Ihnen zum Beispiel Humor als Therapiemittel vorschlagen?
Das ist ja ein natürlich verlaufender Prozess. Ich sage ja nicht, probieren Sie es mal mit Humor. Übrigens, da habe ich folgende Trickkiste. So geht das mit dem Humor. Sondern es passiert ja. Ich muss lachen manchmal über Menschen.
Also wird viel gelacht auch oder wird gelacht?
Ja, natürlich wird viel gelacht. Es geht doch gar nicht anders. Wir können nicht uns mit uns als Menschen beschäftigen, ohne dass wir lachen. Dann machen wir irgendwas falsch. Dann verstehen wir dieses Thema Mensch irgendwie falsch. Und im Erstgespräch finde ich raus, wie wir miteinander schwingen. Und die Leute, die bei mir sind, die wissen ja, dass sie zu mir kommen. In der Regel kennen die mich ja schon als Komikerin, haben sie mich irgendwie schon mal kennengelernt.
Also die wissen auch, dass sie eben ja...
Ja, ja, ich mache nicht die Tür auf und dann steht einer plötzlich vor mir, sondern die Leute werden ja überwiesen von Ärzten, Ärztinnen, Kollegen, Kolleginnen. Ich habe verschiedene Stationen, die mir Menschen zuführen, weil ich ja auch gar keine Homepage habe als Therapeutin. Das wäre noch schöner. Ja, und dann kommen die und dann haben die vorher ja schon entschieden, wenn sie mich als eine lustige Frau kennengelernt haben, dann entscheiden die ja vorher schon, ob sie denken, oh nee, das ist mir irgendwie, nee, ist mir zu heikel. Das ist auch absolut in Ordnung, ne? Wenn jemand sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, wie will die das machen? Die ist doch so oft so lustig, die nimmt mich doch bestimmt nicht ernst. Ich kann sagen, ich nehme jeden wirklich sehr ernst und ich nehme mich auch sehr ernst. Und danach nehme ich mich nicht sehr ernst. Also das muss, wir müssen von allem etwas haben. Und die Lösung ist nicht, es geht mir besser, seitdem ich mich so wahnsinnig ernst nehme. In der Regel geht's uns dann mit anderen Menschen schlechter.
Können Sie auch aus Ihrer Erfahrung als Komikerin und in Ihrer Arbeit im Fernsehen und auf der Bühne auch was mitnehmen in Ihrer Arbeit als Therapeutin oder sind die Welten einfach zu verschieden voneinander?
Ich trenne das gar nicht voneinander. Ich bin immer dieselbe Cordula Stratmann, die vor den Menschen steht oder sitzt. Auf der Bühne ist es eher mein unterhaltender Auftrag, den ich habe. Und als Therapeutin ist es der Auftrag, dass ich mich in den Dialog mit den Menschen begebe. Bühne und Publikum ist auch eine Form von Dialog, auf jeden Fall. Aber in der Praxis ist es ein anderes Miteinander und ein Nachfragen. Und ich muss ganz viel von den Menschen erfahren, von ihrer Wirkweise.
Intimer natürlich auch.
Ne? Ja, natürlich. Ja, genau. Aber ich schöpfe immer aus allem. Ich schöpfe aus der gesamten Ausstattung, wie ich sie habe.
In Ihrem Buch haben Sie auch über das Älterwerden nachgedacht. Haben Sie das schon zu Ende gedacht?
Nee, das geht ja auch nicht zu Ende. Das ist ja der Trick von dieser Natur, die sich uns ausgedacht hat. Die sagt, ja, komm, dann krieg doch mal das große Gejammer beim Älterwerden. Beim 40. Geburtstag, bitteschön, kannst jetzt in die erste Krise geraten. Ich mach aber weiter, sagt die Natur. Wenn sie uns was gönnt. Es gibt ja viele Menschen, die werden gar nicht alt. Das vergessen ja die Leute, die über den 40. Geburtstag losjaulen.
Wie war es für Sie oder ist es für Sie, älter zu werden? Hilft da auch der Humor? Ist es als Komikerin schwieriger oder leichter, älter zu werden?
Ich glaube, als Komikerin ist alles leichter, als wenn man keinen Zugang zur Komik hat. Aber wie gesagt, dafür muss man nicht Komikerin sein. Ich kenne in meinem Umfeld ganz viele tolle, lustige Menschen. Ja.
Die Humor haben.
Ja, wunderbar. Und durch die lebe ich auch. Ich bin nicht nur Lieferantin für andere. Ich werde auch genährt von wirklich guten, sehr komischen Menschen, die ich mir in mein Leben geholt habe. Ohne die könnte ich gar nicht überleben. Und die helfen mir auch in dramatischen Zeiten. Weil, Achtung, es gibt ja immer die Frage, können Sie eigentlich auch ernst sein? Da fall ich um. Dann denke ich, das gibt's doch gar nicht. Was kann man darauf antworten? Atmen Sie auch aus, nachdem Sie eingeatmet haben, ist dann meine Frage. Weil natürlich, selbstverständlich kann doch ein komischer Mensch auch ernst sein, sonst käme der doch gar nicht bis zu dem Datum, was man jeweils hat. Jetzt sind wir aber ganz woanders, ne? Die Frage war doch eine völlig andere.
Genau, wie es ist mit dem Älterwerden.
Sehen Sie, haben sich gut. Ach so, habe ich ja. Nee, da wollte ich doch nicht wieder zurück.
Hilft.
Ich wollte doch nicht wieder zum Thema älter werden.
Wir werden es ja sowieso.
Ja, wenn wir Glück haben.
Genau.
Wenn wir Glück haben, werden wir älter. Wenn wir Pech haben, fällt es uns irgendwann um. Früher. Also, wie gesagt, den Plan brauchen wir gar nicht machen. Das haben wir nicht in der Hand, wie viel Zeit wir haben.
Frau Stratmann, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und schön, dass Sie zum ersten Mal im Saarland waren. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Jäger, und ich war wirklich gerne hier im Saarland. Es hat mir große Freude gemacht, bei Ihnen allen.
Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.